redet, ist nicht tot.
Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so nett, mir von ihren Reisen zu berichten. Diesmal verreist Frau Diener mit der Transsibirischen Eisenbahn. Hallo Andrea.
Hallo Holgi. Ich habe mal sogar aufgenommen, wie sich das anhört.
Oh,
damit
lass
ihr
hören.
Irgendwie hier so ein... Ah nein. Das ist der Sound im Speisewagen, aber auch geil.
Wie ist der ständig da?
Ja, wenn der
Mach das
Kellner,
weg.
komm. Wenn der Kellner sein kleines blaues Plastikradio auspackt, ja, dann ist der Sound ständig da. Ich habe aber noch ein anderes.
Aber das Sound ist jetzt nicht so wie mit der AIDA fahren, wo man den ganzen Tag beschallt wird, sondern es
also,
gibt auch.
Es gibt auch tatsächlich in jedem Abteil einen kleinen Lautsprecher. Da kannst du den ganzen Tag russische Schlager hören und abends gibt es dann Hörspiele zum Einschlafen. Auf Russisch.
Okay.
Die sind, glaube ich, sehr lustig, weil die sind mit so einer lustigen Stimme vorgetragen. Aber wir haben die dann meistens ausgeschaltet, beziehungsweise die russischen Schlager tagsüber waren manchmal ganz lustig. Aber sonst ist das mehr so dieser Sound.
Ist da, reicht. Ist da das Fenster offen?
Nee, das ist, da habe ich mich zwischen die Abteile gestellt.
Ah,
da,
okay.
Wo diese Blechdinger aufeinander knallen und du halt direkt unten in die Weichen rein, also in die
Gleise reinkriegen kannst. Zwischen die Waggons,
okay. Genau. Ja, aber ich muss ja sowieso erstmal anfangen, hier mich grob zu verorten,
ja,
weil normalerweise fährt man mit der Transit nämlich von Moskau aus und fährt dann irgendwie so nach Osten oder so.
Nach Vladivostok fährt die, glaube ich, oder?
Die fährt nach Vladivostok, genau. Das macht aber kaum einer. Die meisten fahren irgendwie so bis weiß nicht, Novosibirsk oder Irkutsk oder sowas.
Aha.
So, wir sind nach Vladivostok geflogen, also mit Umsteigen in Moskau. Ich habe in Moskau am Flughafen kein Geld tauschen können. Es gab kaum eine Möglichkeit, mit Kreditkarte zu bezahlen. Insofern der Tipp, wenn ihr über Moskau fliegt, nehmt Rubel mit, Kinder.
Da gibt's keine Geldautomaten?
Oh, es war die Pest. Ja, ich musste halt zum nächsten Terminal zum Umsteigen und Geldautomaten gibt's anscheinend nur draußen.
Ah, okay.
Ja. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, so einen komischen Pub zu finden, wo ich die schlechteste Soljanka meines Lebens gegessen habe.
Du warst noch nicht in der RBB-Kantine.
Sie ist schlechter, glaub mir.
Okay.
Also, sie ist... kulinarisch ist Russland wirklich ein Abenteuer. Nicht auf die gute Art unbedingt. Aber gut, also ich bin dann nach Vladivostok geflogen und das ist tatsächlich der längste Inlandsflug der Welt, den man machen kann.
Mhm.
Der ist nämlich irgendwie über 8 Stunden lang und du fliegst nur über Steppe.
Und nur über ein Land, ne?
Und nur über ein Land, genau. Und unten ist halt so Russland und es hört nicht auf. Und dann kommt man irgendwann in Vladivostok an. Und Vladivostok, also ich habe ja viel über Russland gelernt in dieser Zeit. Vladivostok ist nämlich überhaupt nicht Sibirien.
Mhm.
Vladivostok liegt 100 Kilometer neben China und relativ knapp über Nordkorea.
Mhm.
Das ist so ein Schnibbel von Russland, der relativ weit südlich reicht. Und diese ganze Ecke, die zieht sich ja dann hoch über diese Halbinsel Sachalin bis ganz oben nach Kamtschatka. Kamtschatka kennen wir ja alle vom Risiko.
Genau.
Genau. Und
Erobern Sie Kamtschatka. In modernen Spielen heißt es übrigens, befreien Sie Kamtschatka.
Befreien Sie,
das ist ganz schön, ja.
Genau, das finde ich auch immer total putzig. Und diese ganze Ecke, die nennt man nicht mehr Sibirien, sondern Russland besteht im Prinzip aus 4 Teilen. Nämlich Europa, Westsibirien, Ostsibirien und der ferne Osten.
Das heißt, Vladivostok ist im fernen Osten.
Genau, aha, genau. Und da gibt es dann auch so die Universität des fernen Ostens und das heißt dann alles des fernen Ostens.
Mhm.
Verwaltungsgebiet des fernen Ostens. Und da ist dann eben auch der Endstein der transsibirischen Eisenbahn markiert. Man kann dann auch tatsächlich noch weiterfahren bis nach Pjöngjang. Es gibt dann auch auf manchen Zugabteilen waren dann so Aufkleber der russisch-nordkoreanischen Freundschaft, dass man dann so ein bisschen komisch berührt irgendwie.
Aber da kannst du aber nicht einfach hinfahren, ne? Da musst du dann schon so Visum und ja, tralala, ne?
Ja, da muss man schon ein Visum haben.
Aber muss man das für Russland eigentlich auch?
Ja, man muss sogar nachweisen, dass man eine Auslandskrankenversicherung hat, die ich dann noch extra abgeschlossen habe. Mhm. Also es ist ein bisschen umständlich, aber ja, also man braucht ein Visum, man muss das auch beantragen, irgendwie 6 Wochen vorher oder sowas. Und wir haben das halt über den Reiseveranstalter gemacht, insofern war das relativ problemlos. Mhm. Also Vladivostok ist ziemlich am Ende der Welt, hat ungefähr 600.000 Einwohner. Mhm. Als wir da waren, das war so im Juni, da war es ziemlich warm. Da ist es in Sibirien ziemlich warm. Da hat es so 25, 29 Grad. Also was man jetzt für Sibirien nicht wirklich erwartet, aber da laufen lauter Mädchen in kurzen Röckchen rum und so.
Ja, wenn man an Sibirien denkt, denkt man ja immer sofort an Kriegsgefangene, die im Schnee Steine klopfen müssen.
Genau.
Das ist so das Sibirien-Bild, was man irgendwie hat. Was ich habe.
Also ich habe das auch, aber ich meine, der Sommer ist halt auch kurz, ja. Da ist es nicht besonders lange. Deswegen hat auch der Bau dieser Eisenbahn so endlos lange gedauert, weil die halt immer nur eine relativ kurze Zeit frostfrei hatten. Aha. Und da mussten sie dann irgendwie in Schienen in den Boden, also Schwellen in den Boden schrauben, solange es irgendwie ging. Und da gibt es eben einen wunderbar kitschigen Bahnhof, so richtig schön, wie man sich das vorstellt, so Russland-Style mit Türmchen und Zuckerbäcker und alles ganz niedlich und ganz süß. Und da waren wir und Vladivostok ist eigentlich eine ziemlich seltsame Stadt. Also du kannst da überhaupt als Ausländer erst seit 1991, glaube ich, hin, also seit... Oh. Ja, genau, weil Vladivostok ist nämlich, also die Stadt ist relativ jung. Die ist erst in den 1860er Jahren gegründet worden. Das haben ja die meisten Städte in diesem fernen Osten, die sind meistens so jung. Und das ist nämlich eigentlich der Marinestützpunkt der Pazifikflotte.
Ah.
Genau. Also da gibt es dann so, überall liegen dann so atomgetriebene Kriegsschiffe und U-Boote und Krempel.
Das ist dann wahrscheinlich auch der größte Wirtschaftsfaktor da, das Militär, oder?
Ja, aber halt auch Handel und Fischerei und so. Mhm. Also da gibt es einen ziemlich schwungvollen Handel halt auch mit dem ganzen Pazifikraum, mit Japan. Die ganzen Japaner, die verschiffen zum Beispiel ihre Gebrauchtwagen dorthin. Also du hast dort fast nur so alte Toyotas mit Steuerverkehr drum. Und
das ist dem Russen aber Schnurz.
Das ist dem Russen total Schnurz. Aber so ungefähr 95% sind dort irgendwie alte japanische Klein-Toyotas oder so. Ansonsten ist die Stadt, also diesen Hafen gibt's halt immer noch und du kannst auch das U-Boot-Museum besichtigen. Es gibt sehr wenig dort zu sehen an kulturellen Dingen. Es gibt so ein Heimatmuseum, es gibt ein U-Boot-Museum, es gibt das Museum der Grenztruppen, da habe ich dann irgendwie dankend verzichtet. Mhm. Das haben wir dann alle. Und ansonsten kann man mit einer kleinen Bahn, mit einer Standseilbahn, wie ich sie ja schon in der Istanbul-Folge beschrieben habe, also diese Tünel, ne? Mhm. Und sowas gibt's dort auch, die heißt da Funikular. Und mit dem Funikular kann man auf den Berg hochfahren und dann kann man runtergucken. Und das ist recht beeindruckend, weil Vladivostok liegt nämlich auch wie Istanbul an einer Meeresbucht, die Goldenes Horn heißt. Mhm. Weil irgendjemand hat mal gesagt, irgendein Zar von wegen, ja, sieht hier aus wie in Istanbul, nennen wir auch Goldenes Horn. Also es sind halt auch so... Die Stadtteile fingern so ein bisschen ins Meer rein, sind natürlich längst nicht so dicht besiedelt. Es gibt da noch so eine Insel, die liegt so ein bisschen vor der Stadt im Meer eben. Und da führt dann eine gigantische Seilhängebrücke drüber. Mhm. Also die ist richtig groß, sieht aus wie die Golden Gate Bridge. Weil es gab dort nämlich mal den Pazifikgipfel und da haben die einen ziemlichen Auftrieb gemacht in diesem kleinen Vladivostok und haben dann also die Infrastruktur komplett aufgepimpt und
um zu beweisen, was die russische Russland Industrie genau.
Ja, und deswegen gibt es da auch diese vollkommen überdimensionierte Brücke halt auf diese vorgelagerte Insel. Vladivostok heißt übrigens übersetzt beherrsche den Osten.
Mhm.
Es gibt auch einen chinesischen Namen, weil Vladivostok war teilweise auch mal chinesisch oder japanisch auch besetzt. Auf Chinesisch heißt das Seegurkenmarsch. Ungleich weniger martialisch. Ja, wir haben dann so eine kleine Schiffchenrundfahrt gemacht und so ein bisschen orientiert in dieser Bucht. Dann sind wir ins U-Boot-Museum gegangen. Das ist halt ein altes U-Boot. Da erfährt man alles über die glorreiche Geschichte der russischen Pazifikflotte. Verbuche ich auch eher so als Nischenwissen. Mhm. Und ansonsten kann man da oben eben wunderbar rumflanieren, kann auf die Stadt runtergucken. Es gibt einen wunderbar kitschigen Souvenirshop, wo man lauter so T-Shirts, wo Putin mit Hundewelpen spielt und so. Also ja, das ist halt wirklich so, ja. Wenn du am Flughafen oder sonst wo guckst, es gibt halt echt überall diese Souvenirs mit irgendwelchen Brezhnevs und Lenins und Putins dieser Welt. Also der Führerkult ist dort doch ziemlich stark ausgeprägt und auch ziemlich geschmacksfrei. Mhm. Ja. Also auch wirklich so Putin mit den süßen kleinen Hunden.
Also man ist schon hart. Was kann man denn da machen, außer da oben rumflanieren und auf die Stadt gucken?
Also das Lustige
kulinarisch
ist,
hast du eben schon gesagt, ist das ist ja, Russland schwierig. Nischt.
Also Russland oder diese Ecke dort, wo ich war, es kann sein, dass es woanders ganz anders ist, aber diese Ecke, wo ich war und wo man mir sagte, das ist typisch russische Küche, das ist halt schon eher so ausgelegt auf, es ist minus 30 Grad und wir brauchen echt viele Kalorien. Mhm. Also du sitzt normalerweise in irgendwelchen sehr dunklen, sehr plüschigen Restaurants, gerne auch unter der Erde. Dort ist dann alles voll mit irgendwie Spitzendeckchen und dann gibt es meistens irgendwas mit rote Beete drin, also so Borscht oder sowas. Mhm. Es gibt Salat, der hauptsächlich aus Kohl besteht.
Könnte man das insgesamt als deftig bezeichnen?
Man könnte das insgesamt als sehr deftig bezeichnen. Mhm. Es gibt Fleischklumpen und so weiter. Das Problem ist halt, die Qualität ist halt jetzt meistens nicht so ganz gigantisch toll. Mhm. Also wenn man nicht gerade zu Leuten fährt, die ihre Datsche haben und halt wirklich wissen, wo man frisch angebaute Sachen herkriegt oder vielleicht sogar ihre eigenen Hühner halten oder sowas. Die Qualität, die man an Essen kriegt, ist halt echt nicht super. Mhm. Dazu kommt halt auch, so die Russen verdienen auch nicht so richtig viel Geld. Ja? Ja. Also du hast ein Monatseinkommen, wenn du normal arbeitest, vielleicht so 400 Euro oder so. Und wenn man aber in den Supermarkt geht, dann stellt man fest, so nee, es ist nicht so, dass da alles eine Null weniger kostet.
Ja.
Das ist relativ vergleichbar mit unserem Einkaufslevel.
Ja. Ja,
nur, dass die Leute einfach drastisch weniger verdienen. Und
ich war gerade in Athen, da ist das ähnlich.
Ja, ja, ne? Also man wundert sich halt wirklich, wie die Leute überhaupt nur ansatzweise überleben. Ja.
Das Einzige, was in Athen wirklich spottbillig war, war Wohnen und Taxifahren.
Ja, so ungefähr, ne? Ja gut, du kriegst dann halt irgendwie, wenn du auf dem Markt bist und kaufst dann irgendwie von der Oma so handgebackene Schmalzkrapfen oder sowas, ja. Das ist dann auch billig. Aber so, ja, der normale Supermarkt oder sowas ist nicht so günstig. Oder auch Verkehrsmittel oder so, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, spottbillig.
Wie lange warst du in Vladivostok?
Wir waren jetzt nur für eine Nacht dort. Mhm. Ah, genau. Und du wolltest ja fragen, was man dort eigentlich macht.
Ja, genau.
Es gibt dort tatsächlich eine ganze Menge chinesischer Tagestouristen, die halt mal so rüberfahren, weil sie sind ja nur 100 Kilometer. Mhm. Und es gibt ja in Vladivostok Küste. Das heißt, man kriegt wenigstens, das ist ganz gut, man kriegt Fisch. Mhm. Kaviar ist übrigens noch eins der relativ günstigen Lebensmittel, interessanterweise. Deswegen spachteln die Leute auch Kaviar. Wir haben auch Kaviar gespachtelt bis zum Umfallen. Und du kannst dort dich an das Ufer setzen. Da gibt es dann auch tatsächlich so ein bisschen so Bierzelte und so Möglichkeiten, sich hinzusetzen, so kleine Uferrestaurants. Und da kann man sich dann zum Beispiel im Fischladen irgendwie eine Tüte frische Krabben kaufen. Die kann man dann poolen, kann man Bier trinken und so. Also man hat so ein bisschen so ein Ufer-Corniche-Flanierleben.
Ja.
So ganz grob, ja. Und Chinesen finden das irgendwie schon ziemlich toll, weil das ist fast ein kleines bisschen europäisch so. Aber es ist halt nicht so weit weg wie Europa. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, ist die Stadt ganz hübsch, weil die war nämlich so, also die Transsibirische Eisenbahn ist komplett fertiggestellt worden, so 1916, das ist der letzte Brückenschlag. Aber die ist so 1905, fuhren schon ziemlich große Teile davon. Und das war so eine Zeit, so Anfang des Jahrhunderts, da hat diese Stadt einen ziemlichen Aufschwung genommen, mhm. weil sie dann eben auch als Handelsstadt wichtig war für den ganzen pazifischen Raum. Und da haben dann auch ziemlich viele Händler so ihre kleinen Villen hingebaut. Und es gibt auch ein kleines Kaufhaus, das ist heute ein GUM.
Ein was?
GUM heißt diese Kaufhauskette in, ach so. In Russland. Und das war allerdings damals, wurde das gegründet von zwei Hamburgern. Mhm. Und wurde von einem Leipziger hingebaut, mit richtig schönen 1880er Historismusstil. Und so um diese Zeit ist es alles, kam so dieser Handel langsam in Schwung. Und deswegen, man sieht das den Häusern und den Fassaden auch an, dass hier mal echt Wohlstand war. Und so kleine rosafarbene und minzfarbene und so babyblaue Pastell-Zuckerbäckerhäuschen und so. Mhm. Eigentlich ganz süß, also ein bisschen immer so am Abblättern. So, aber also eigentlich, so die Innenstadt ist eigentlich recht putzig.
Jo. Aber Urlaub machen würdest du da jetzt auch nicht?
Ja, nee, also die Chinesen machen da ihre Tagesausflüge hin, fotografieren sich vor dieser Transsib-Stele, gehen dann vielleicht nochmal am Wasser spazieren und so und fahren wieder nach Hause oder fahren vielleicht nochmal auf den Berg hoch. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich in Vladivostok eine Woche gut unterhalten kann.
Ja, nee. Glücklicherweise bist du dann ja sofort in den Zug gestiegen.
Ja, nicht ganz. Also nicht, wir haben leider ein bisschen geschummelt. Oh. Wir mussten nämlich in Ulan-Ude noch einen Anschlusszug kriegen. Deswegen sind wir nach Khabarovsk geflogen. Das ist ein Stückchen, also so ungefähr 500 Kilometer nördlich von Vladivostok. Was in diesem Land ein Witz ist.
Ich sehe es gerade auf der Karte, es ist wirklich ein Witz.
Es ist die nächste größere Stadt im Prinzip, ja, aber es hat uns dazu befähigt, ein Stück grüne Hügel, wir haben dann noch sehr viele andere grüne Hügel gesehen, ein Stück grüne Hügel auszulassen und einen früheren Zug zu erwischen und uns außerdem noch ein bisschen in Khabarovsk umzuschauen. Das war nämlich auch eine durchaus interessante Episode dieser Reise. Wir sind nämlich in den Naturpark rausgefahren. Also man muss sich das so vorstellen, leider war unser Reiseveranstalter, der das Ganze organisiert hat, mit dem bin ich ja auch schon auf dem Mekong gefahren, der ist ja total nett und den kenne ich schon.
Wer war das?
Felix von Lernidee.
Lernidee, ja.
Lernidee, genau, habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Und deren Kerngeschäft ist eben Transsib. So. Mhm. Und der hat sich irgendwie dermaßen den Magen verkorkst von der guten russischen Küche, dass er irgendwie sehr bleich sich in sein Zimmer verzogen hat und gemeint hat, ihr macht das heute alleine mal. Und dann wurden wir in einen Bus gesetzt und irgendwie hießen alle unsere Reiseleiterinnen entweder Tatjana, Svetlana oder Ludmilla.
Natürlich.
Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die jetzt hieß. Auf jeden Fall redete die ganze Zeit auf uns ein und der Bus hatte original überhaupt keine Stoßdämpfer. Mhm. Also so gar nicht. Und die Straßen waren dementsprechend und wir saßen die ganze Zeit da und stöhnten so im Minutentakt so, oh, wenn wir wieder mal so voll in so ein Schlagloch reingerattert sind. Und sie redete die ganze Zeit sehr freundlich, aber total monoton über unsere Amur-Völkerschaften. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit keinen Kontakt mit diesen Amur-Völkerschaften gehabt. Das sind also diverse Urvölker, die sich dort eben breit gemacht haben, bevor so die Russen kamen, die ja irgendwie ganz Russland besiedelt haben. Mhm. Und redete über unsere Amur-Völkerschaften und was die für Dings und noch statistische Zahlen und Prozente und Anzahlen und kamen Jahreszahlen und Dings. Und wir fuhren also in diesem Bus, litten sehr und ungefähr, ich weiß es nicht, also gefühlt 3 Stunden, ich glaube es war eine Dreiviertelstunde oder so, später landeten wir in einem Naturschutzgebiet und wurden dann in so einem kleinen Museum rumgeführt und das Lustige da ist, es gibt ja tatsächlich in diesen Wäldern auch wirklich noch Bären und so alles. Und es gibt vor allem Amur-Tiger, also diese sibirischen Tiger. Und für die hat sich besonders Putin eingesetzt, weil Putin findet ja starke Tiere toll.
Ja.
Genau. Und deswegen gibt es auch dann teilweise Tiger und so. Das erzählen dann alle ganz begeistert, dass jetzt der Tiger wieder da ist. Es gibt aber auch total seltsame Tiere, wie zum Beispiel das Moschusreh. Das Moschusreh ist ein ganz komisches, windschiefes Reh. Es hat ganz lange Hinterbeine und viel zu kurze Vorderbeine. Deswegen steht es irgendwie schief da. Und also
vor ein Bergreh, ne? Ein Bergreh ist das.
Genau, ja. Das kann nur bergauf. Und das Lustige ist, dem stehen halt so zwei lange weiße Vampirzähnchen aus dem Maul. Das ist wirklich eins der groteskesten Viecher, was ich je gesehen habe, beziehungsweise in diesem Fall nur ausgestopft. Aber es stand da halt rum und sieht halt wirklich aus wie ein totaler Fehlgriff der Evolution.
Alter, kurze Vorderbeine, lange Hinterbeine, ist das verwandt mit dem Känguru?
Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht.
Ne? Also wäre ein bisschen. Ja.
Wäre ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Also irgend so
eine. Das sieht ja wirklich bescheuert aus. Ich sehe gerade ja. Auf Fotos.
Ja.
Ach, das arme Tier.
Ja, das sieht richtig doof aus, ne?
Ja. Ja, ja. Wirklich so mit so Nom-Nom-Nom-Zähnchen. Ja.
Ja.
Na gut.
Ja. Und das haben wir dann alles also pflichtschuldigst bewundert. Und dann mussten wir raus in den Wald für einen Waldspaziergang. So. Und alle haben sich dann also schön mit Mückenspray eingesprüht und so einen Schal noch umgewickelt und so. Und unsere Rangerinnen, die dort uns rumgeführt haben, die kamen dann in so fetten Camouflage-Overalls. Ich dachte noch so, es ist ein Waldspaziergang, Mädels, macht mal hier nicht so einen Auftrieb, was wird denn das hier? Ja, wir wollen ja nicht irgendwie durch die Wildnis robben und irgendwie Tiger erschießen. Und
stellt sich raus, wolltet ihr doch.
Nein, stellt sich raus. Wir gingen ungefähr 50 Meter und dann machte man uns also mit dem mandschurischen Walnussbaum bekannt, Juglans manchurica. Und während sie dann also anfingen, über diesen mandschurischen Walnussbaum zu reden, merkte ich, wie ich gerade angefressen werde, und zwar komplett. Weil diese Mücken, denen ist dieses Mückenspray nämlich sowas von egal. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie egal das denen ist. Also sie haben mich also durch die Leggings hinweg aufgefressen. Meine ganzen Beine waren vollkommen verbeult. Und das Blöde
ist, das kennen wir ja schon. Entschuldigung.
Das Blöde ist, ich bin halt gegen so normale Mücken halt irgendwie allergisch, weil ich mir das irgendwie mal eingefangen habe. Und ich bin dann halt, habe die Flucht ergriffen und bin in den Bus gerannt und habe gesagt, Busfahrer, Tür auf und jetzt schnell wieder Tür zu. Und also es war wirklich, es war nicht auszuhalten. Man konnte in diesem Wald keinen Spaziergang machen ohne Camouflage overall. Es ging nicht. Und seitdem frage ich mich, du kennst doch diese Bilder, wo Putin oberkörperfrei durch den sibirischen Wald reitet.
Womit schmiert der sich eigentlich ein? Oder wie heißt das Photoshop-Plugin?
Verdacht, Flugzeuge, Pestizide. Großflächig. Also das ist meine Theorie seitdem. Aber es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das funktioniert. Weil eigentlich, nachdem ich in diesem Wald war, eigentlich ist es nicht zu machen. Ja.
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 Und dann saßt du da in dem Bus.
Dann saß ich in dem Bus und habe abgewartet. Und dann kamen sie alle wieder irgendwie so reingerannt und auch etwas angebeult und vor allem auch im Gesicht so, ne? Und setzten sich hin und dann ging die Fahrt wieder zurück und es holperte ganz heftig und die Frau redete immer noch über unsere Amurvölkerschaften. Dann gingen wir was essen und zwar in dem protzigsten Hotel, in dem ich jemals war. Es war total leer, aber es sah halt aus wie Klein Versailles, nannte sich irgendwie italienisch, ich habe es leider vergessen. Irgendwie so, ich weiß nicht, Marbella oder Madeira oder mal irgendwas, ich weiß nicht, aber es war irgendwas Italienisches. Und also so Pseudo-Adria. Und draußen gab es halt wirklich so einen frisch angelegten Versailles-Protzgarten. Und wir saßen dann in so einem totalen Prunksaal, ja, und dachten so, boah, was tischen sie uns jetzt auf? Und wir kriegten Schaschlik, angekokelte Fleischbröckchen.
Original. Und das dir.
Angekokelte Fleischbröckchen, dann original drei gekochte Salzkartoffeln dazu, ja, ohne irgendwas, die lagen blank auf diesem Porzellanteller. Und dann gab es noch so ein Porzellanschälchen mit Ketchup drin. Und das war das Menü.
Ach Gott.
Und wir, also, wenn du nach oben geguckt hast, ja, es war alles irgendwie mit Gold und mit Stuck und Riesenlüster über uns und so, ja. Und dann guckst du nach unten und dann liegen da drei Fleischbrötchen und drei Kartoffeln nackt auf dem Teller. Und denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht.
Hast du da auch gewohnt? Also waren die Zimmer denn auch so luxuriös? Also.
Nee, da haben wir nur gegessen, weil das irgendwie, das war ja, wie gesagt, Felix war nicht dabei. Und das haben dann irgendwie die örtlichen Tourist-Info-Girls organisiert. Und die dachten halt so, naja, wir führen jetzt irgendwie die Deutschen in unser schickstes Hotel und zeigen denen mal hier, ne? Mhm. Und das ging halt so glorios nach hinten los. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also,
es ich war finde auf die Schnelle im Internet ein Hotel namens Parus. Das sieht das ist ein edel
bisschen,
aus.
Das ist ein bisschen Kabarus, ein bisschen außerhalb.
Ach so,
ist irgendwo.
Okay.
Das heißt irgendwas mit Resort, glaube ich auch. Mhm. Und hatte dann also auch noch so ein bisschen Kinderbespaßungs-Area und so. Und blickt direkt über den Fluss. Über den Amour, der ja da.
War das denn authentisch oder war das so ein nachgeäfftes Luxusding?
Das war natürlich ganz neu, ne? Mhm. Also, das war, ja, das ist total nachgeäfft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dort Leute ausschweifende Hochzeitsfeiern feiern.
Ja.
Also, weil Tourismus ist in Khabarovsk eher unterentwickelt. Ich nehme schon an, dass das eher was für die Einheimischen ist, weil da kommen einfach nicht viele Leute vorbei, so.
Ich erinnere mich daran, dass du irgendwie ein sehr trauriges Essensbild gepostet hattest irgendwo.
Viele im Laufe.
Ich kann mich nur an eins erinnern. Na gut.
Ja, mit diesen, also wenn da so drei Fleischbröckchen lagen, dann war es das wahrscheinlich, ja. Ja. Aber der Kontrast zu dem Raum, zu diesem Saal war halt irgendwie wahnsinnig. Und dann haben wir das getan, was man da am besten tut, nämlich man bestellt sich erstmal einen Wodka und hofft das Beste und steigert die Stimmung anderweitig. Ja, und in Khabarovsk sind wir dann also mit dem Bus wieder zurückgerumpelt, haben über unsere Amurvölkerschaften weitere interessante Fakten erfahren und kamen dann irgendwann wieder in der Stadt an. Und da sind wir dann, unsere Koffer standen dann irgendwie im Hotel schon bereit, wir haben ja da eine Nacht übernachtet und dann sind wir eben Richtung Bahnhof. Beziehungsweise wir haben uns vorher noch das Eisenbahnmuseum angeguckt, weil dieses Khabarovsk liegt ja direkt am Amur und das ist ein unglaublich breiter Fluss. Mhm. Ich bin ja gerade in Japan gewesen und man fliegt, wenn man von Japan kommt, von Tokio, fliegt man direkt über Khabarovsk hinweg. Mhm. Und ich habe das dort gar nicht so gesehen, wie ich da gelandet bin, aber wie ich jetzt aus Japan kam, direkt über Khabarovsk geflogen bin, habe ich erstmal gesehen, wie unfassbar breit dieser Amur ist. Also, weil in Sibirien gibt es jetzt nicht so viel, was einen Fluss begrenzen kann.
Ja.
Das heißt, der sucht sich so mit seinen Altarmen und Nebenarmen und sonst wie Armen und Neuarmen immer irgendwie seinen Weg und breitet sich halt aus, wenn da jetzt keine Stadt ist. Und der breitete sich da auch unglaublich aus. Das sind 2 Kilometer breit ist der Amur. Mhm. Und diese 2 Kilometer galt es irgendwann mal zu überbrücken und das war halt wirklich der letzte Stein, der Strecke der transsibirischen Eisenbahn noch gefehlt hat. Und es gibt dort direkt neben der neuen Amurbrücke, die haben sie irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, sogar erst erneuert. Und die alte Amurbrücke war eben so eine Eisenbahnbrücke aus Eisen. Und da steht noch ein Segment, steht noch am Ufer. Der Hammer ist, die haben das Ding in Warschau gegossen, haben es dann mit der Eisenbahn nach Odessa gebracht. Dort ist es dann auf ein Schiff verladen worden, ist nach Wladiwostok gefahren. Dann haben sie es von Wladiwostok wieder auf die Eisenbahn gepackt und nach Khabarovsk gefahren. So, und diesen Weg hatte diese Brücke hinter sich und ist dann dort, also mit Ingenieuren und Tauchern und Zwangsarbeitern und einem gigantischen Menschenverschleiß irgendwie über diesen 2 Kilometer breiten Amur gebaut worden. Mhm. Und ja, das war dann das letzte Stück. Und dort gibt es eben neben der Amurbrücke das kleine Eisenbahnmuseum. Das wird von so ein paar Enthusiasten betrieben. Und das ist wirklich sehr, sehr, also es ist sehr klein, aber es ist total eindrucksvoll, weil man kann halt zum Beispiel auch mal, da haben sie halt so einen alten Taucheranzug hingehalten, meint so, hier, setzt euch doch mal auf, guckt doch mal, wie das ist und so, ne?
Diese Kupferhelme oder Messinghelme oder was
genau,
das ist, ne?
Genau, ja. Messinghelm. Und diese Dinger waren halt irgendwie aus Leder mit lauter so Messingfassungen. Wir durften ihn auch mal wirklich hochheben und alles. Das ist schon recht beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass die Leute dann mit so einer, du hingst ja dann auch an so einem Schlauch und dann wurde dann mal Luft reingepumpt. Wenn, dann sind die Pumpen manchmal ausgefallen. Mhm. So, ja. Also das ist schon krass, wie mit was für einem Aufwand die dieses Ding gebaut haben. Und dort versteht man das, glaube ich, sehr gut. Jo. Jo, dann setzten wir uns in die Eisenbahn, beschlagnahmten unser Abteil und dann ging's los. Also dieser Wagen, wir fuhren zweite Klasse. Es gibt auch ganz wenige erste Klasse Wagen. Das sind dann richtige Schlafwagen. Da liegt man dann auch so längs zur Fahrtrichtung. Mhm. Wir hatten so Liegewagen, da liegt man zu viert quer. Also so wie unsere deutschen Liegewagen auch. Allerdings waren wir hatten die Luxuslösung. Wir hatten ein Viererabteil hatten wir immer zu zweit. Also okay. Es war ein bisschen mehr Platz. Der Waggon selber, also man konnte das beim Aussteigen auch sehen, da war an der Treppe war so ein kleines Täfelchen, da stand dann drauf, Waggonbau Görlitz 1974.
Geil.
Ja, total geil. Und das war aber auch so ein richtig, weißt du, so funktionale Eisenbahn. Alles so richtig aus Messing und zum Aufklappen, nix aus Plastik. Mhm. Und
naja, für die ist halt der Osten, da ist nicht zum Verbrauch, sondern zum Instandhalten gebaut genau, worden. Das geht halt nicht, wenn es aus Plastik ist. Ja.
Richtig, also du hast halt so ein Kunstholzimitat innen gehabt und dann gibt es da natürlich ein Tischchen mit einem kleinen Deckchen drauf und auch ein kleines, also am Fenster hängt dann auch so ein kleines Vorhängchen, was man auf und zuziehen kann, also so auf halber Höhe, alles irgendwie sehr russisch putzig. Mhm. Und dann haben wir uns da erstmal eingerichtet. Und dann fährt man ja irgendwie sehr, sehr, sehr lange. Also wir fuhren 2 Nächte. Und den Tag, wir sind mittags eingestiegen in Khabarovsk, dann den ganzen Tag durch, dann einmal übernachtet, dann den nächsten ganzen Tag durch, dann nochmal übernachtet. Und dann am Mittag des mittlerweile 3. Tages sind wir dann in Ulan-Ude angekommen. Ah, ja. Aber ich muss ja natürlich über die Fahrt erzählen. Ja, also am Anfang ist das alles noch so recht hügelig und grün. So, das gibt sich dann irgendwann, weil Sibirien ist dann nicht mehr so hügelig und grün wie der ferne Osten. Da wird es dann so ein bisschen Tundra- und Taiga-artiger. Und man hält alle 4 Stunden etwas länger. Also es gibt natürlich dauernd kleine Zwischenhalte, da hält man dann immer so 1, 2, 3 Minuten. Mhm. Aber da darf man dann auch nicht aussteigen. Weil, also jeder Wagen, dieser Zug ist ein totales Matriarchat. Mhm. Jeder Wagen hat eine Wagenaufseherin. Unsere war Nadeshda. Und Nadeshda war schon etwas älter, etwas kräftiger. Man kann sich ja richtig vorstellen, so das war so die Mutter der Kompanie bei uns. Ja. Die hatte allerdings die zweite Klasse. Also ich meine, das war relativ harmlos. Da waren so ein paar Familien mit unglaublich ruhigen Kindern. Mhm. Russische Kinder sind unglaublich wohlerzogen.
Sind das Touristen, die da unterwegs sind? Oder sind das wirklich richtig, wie nennt man das denn, also Linienreisende, also Leute, die von A nach B kommen wollen?
Also es gibt natürlich Leute, die einfach irgendwie 3 Dörfer weiterfahren, um ihre Oma zu besuchen. Mhm. Das gibt es natürlich. Es gibt aber auch Leute, die mal ein bisschen weiterfahren, um irgendwie mal woanders in einer anderen Stadt was zu erledigen. Also es sind eigentlich gar nicht so viele Touristen. Mhm. Das ist relativ touristenfrei. Also wir waren schon so ein bisschen die Ausreißer. Wir waren auch die einzigen Westmenschen an Bord. Also okay. So Europa, Zentraleuropa-Menschen. Ja. Die meisten fahren irgendwie Verwandtenbesuch.
Also es ist schon ein stinknormales Linienverkehrsmittel da draußen. Es ist ein
total normales Linienverkehrsmittel. Okay. Und also das war der Wagen von Nadeshda. Und das Schöne ist, es gibt in jedem Wagen einen Samovar. Das heißt, du hast einen Heißwasserkessel. Mhm. Dann am besten bringst du dir Tee mit. Und dann kannst du bei Nadeshda kannst du dir eine Tasse ausleihen. Also es ist so ein Teeglas. Und das ist in so einem Teeglashalter mit dem Logo der russischen Eisenbahn. Total verschnörkelt und wunderbar kitschig. Und natürlich wollten wir alle diese Teegläser haben. Die gibt's aber nicht zum Verkauf, die gibt's nur zum Ausleihen. Und wenn du sie verlierst, musst du halt irgendwie 10 Euro zahlen. Das heißt, wir haben sie alle sofort verloren.
Natürlich.
Und sind dann mit unseren irgendwie Rubelscheinchen bei Nadeshda vorbei. Und die hat uns dann auch gesagt, wir haben uns dann als Touristen identifiziert. Meinte also, ja, sucht euch die schönsten aus. Also das war dann immer, ist dann immer sehr hübsch. Man kann dann immer so zum Samovar, kann sein Teechen machen, kann sich hinsetzen, Teechen trinken, rausgucken, kann überlegen, wie laut man gerade den russischen Schlager einstellt, der aus dem Lautsprecher kommt. Und
ist es denn komfortabel?
Ja, es ist total komfortabel, wenn man halt auf Duschen verzichten kann. Das heißt, du musst, angeblich gibt es in der ersten Klasse auch irgendwie so eine Art Duschmöglichkeit, aber das, was wir hatten, war halt reines Waschen und Klo. Mhm. Und das ist auch recht sauber, weil Nadeshda passt auf, ne, dass da keiner Schweinerei macht. Mhm. Und überhaupt wacht über Sitte, Ordnung und Anstand. Also das ist schon irgendwie, ne, die ist so die Chefin.
Also wenn wenn du dir einen zwitscherst und Remi Demi machst, dann kommt sie rein und sorgt für Ruhe.
Und sorgt für Ruhe, ja. Super. Absolut. Und also nicht so wie bei uns, wo alle im Ruheabteil hängen und so, ne? Mhm. Nee, alles ruhig. Und es ist wirklich recht komfortabel. Also man hat so, wir saßen halt unten auf unseren unteren Liegen und da kann man dann so ganz gemütlich auf dem Bänkchen sitzen. Das ist so gepolstertes Kunstleder halt. Mhm. Und oben hatten wir dann unsere Bettchen gemacht. Die haben wir dann auch tagsüber nicht abgebaut und haben so mit Laken und allem Pipapo. Ne? Und dann kriegst du halt so eine Decke und die musst du es genau wie im deutschen Liegewagen auch. Die musst du halt in so ein Laken-Ding sie rein wursteln und und ansonsten schläfst du dann halt da unter dieser Pferdedecke, hast ein Kissen, jo, ganz normal.
Wie lange warst du denn eigentlich insgesamt unterwegs mit dem Zug?
Ja, so.
Weil du sagst gerade zwei Nächte, also bis wohin seid ihr gefahren?
Erstmal bis Ulan-Ude und dann sind wir nochmal umgestiegen. Mhm. Aber ich muss jetzt erstmal den ersten erzählen, weil das einfach nochmal komplett anders ist. So, es gibt ja dann noch eine dritte Klasse. Die dritte Klasse heißt Platzkartni und ist genau das. Also du hast im Prinzip ein großes Abteil, nur mit so Zwischenwänden. Also du hast so Kojen, wo immer so vier Leute pennen. Und dann gibt's aber nochmal so eine Art Gangplatz, wo dann nochmal zwei Betten übereinander sind. Die sind dementsprechend alle sehr viel kürzer. Und du bist natürlich viel enger mit den Leuten auf einem Raum. Das ist im Normalfall, also zwei sehr abenteuerlustige Mitglieder unserer Gruppe haben das dann auch gemacht, haben sich Platzkartni eingebucht und da konnte man dann auch mal wechseln, konnte sagen, heute will ich eine Nacht mal Platzkartni machen. Habe ich mir irgendwie gespart, weil ich saß mittags da, habe mit denen gelabert und getrunken und das hat mir dann gereicht. Und da sitzen halt auch wirklich sehr viele so ganz normales Volk, die dann vielleicht auch einfach mal nur 6 Stunden oder so fahren und oder auch länger oder wie auch immer. Und das sind halt so, ne, ganz normale Menschen, die da sitzen, Zeitung lesen. Und das ist eigentlich auch, also man kann das auch wirklich machen, das ist nicht unangenehm. Das Problem ist, du kannst natürlich auch eine andere Art von Mitpassagier erwischen. Und das hatten wir im Wagen zwischen unserem Abteilwagen und zwischen dem Platzkartni-Wagen. Da war nämlich noch ein weiterer Platzkartni-Wagen.
Ja.
Und der Zug kam ja von Vladivostok, beziehungsweise aus der Richtung. Und wenn man im Marinehafen seinen Wehrdienst ableistet und nach Hause fahren möchte, nach Novosibirsk, dann fährt man da als Kompanie von ungefähr 40 jungen Jungs mit gestreiften T-Shirts und Marinekappen. Die haben nämlich gerade ihren Wehrdienst da abgeleistet und fuhren nach Hause irgendwie 5 Tage lang. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, wie das ist, wenn so der Bundi nach Hause fährt.
Mhm.
Mhm. Es ging natürlich ungleich ziviler zu. Also die haben natürlich auch entsetzlich viel Bier getrunken. Aber es ging sehr zivil zu, weil es gibt ja immer irgendwo eine Nadeshda oder in diesem Fall eine Svetlana. Und Svetlana war ja unser aller Liebling. Svetlana war nämlich eine koreanisch-stämmige Kasachin. Und die sah aus wie so ein kleines koreanisches Barbie-Püppchen mit so einem ganz langen schwarzen Zopf und so ganz sorgfältig geschminkt und so ganz zierlich und klein. Und die war auch recht neu da auf der Linie und kriegte natürlich gleich den härtesten Wagen ever, nämlich eben diese 40 Jungs. Und die hatte vorher, hat sie so erzählt, sie hatte vorher eine Modeboutique und die ist irgendwie nicht so richtig gelaufen und da musste sie sich irgendwie einen Plan B für ihre Karriere ausdenken und dann hat sie eben zur Schaffnerin umgeschult. So. Und dann wurde sie dann auf einer ihrer ersten Fahrten gleich mit diesem Wagen versorgt. Svetlana hat sich allerdings gut geschlagen, muss man sagen. Die Jungs waren, ich meine, na, der Staat hat auch ab und zu mal einen draufgegeben. Und so im Großen und Ganzen ging das Ganze dann auch recht zivil ab. Das Problem ist allerdings, du hast Jungs im besten Männerschweißalter, jeden Tag Bier trinken, ohne Duschmöglichkeit. Dieser Wagen, wir nannten ihn nur noch den Aromawagen.
Puma-Käfig, ja.
Du konntest wirklich dort drin nicht mehr, du konntest nicht mehr atmen, es ging nicht mehr. Ja. Mhm. Es roch alles wirklich dermaßen nach Testosteron, Bier und Pubertätsdunst. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, ich bleibe im Abteilwagen und gehe nicht in den nächsten Platzkartenwagen, weil da muss ich nämlich irgendwie permanent durch den Puma-Käfig, wenn ich zum Essen oder sowas will. Darauf kann ich dann jetzt irgendwie auch verzichten. Ja. Aber ansonsten waren die nett. Wir haben nämlich immer im Speisewagen gegessen, also dort, wo das kleine blaue Radio lag und diese Speier gespielt hat, genau. Und das war das Radio von Sascha. Und Sascha ist, war auch so ein ehemaliger Offizier, so Ende 60 mittlerweile, wollte immer alle Frauen küssen, die ihm irgendwie auf den Weg gelaufen sind. Und den größten Gefallen konnte man ihm tun, indem man ihm eine Flasche Cognac gekauft hat. Und
wo?
Im Speisewagen.
Ah.
Da war ja auch so ein kleiner Kiosk, also da konnte man auch Kekse und ja, ein bisschen Kleinkram und so weiter. Mhm. Und Bier und so. Da haben wir auch gegessen. Also wir waren aber auch meistens die Einzigen, die dort gegessen haben, weil die restlichen Leute können sich das schlichtweg nicht mehr leisten. Mhm. Also der Speisewagen war so gut wie immer leer, der ist total entzückend, so mit roten Tischdeckchen und darüber liegen dann so weiße Tischdeckchen und es gibt ganz bunte Blumenvorhänge und das ist alles ganz, ganz niedlich. Und wir haben dann immer der Köchin irgendwie am Mittag gesagt, was wir haben wollen, haben dann immer unser Buffet zusammengestellt, also unser Menüchen zusammengestellt, haben dann immer gesagt, wir möchten aber bitte ein bisschen Salat dazu. Gebt uns doch dann auch noch drei Vitamine. Mhm. Und dann haben sie auch irgendwas relativ Genießbares. Also das Protzhotel war schlimmer, muss ich sagen. Okay. Speisewagen hatten wir dann echt eine ganz gute Zeit. Das war alles wirklich, also auf jeden Fall, es war jetzt nicht Mörder-Luxus-Essen, aber es war auf jeden Fall gut essbar. Mhm. Und es gab auch immer ein bisschen Salätchen und ein bisschen Fischchen und ein bisschen Kartoffelchen und so. Also es war halt wie so von Mutti, ne? Oder dann hat sie uns auch einen Tag, hat sie uns mal Pelmeni gemacht. Mhm. Das sind diese russischen Ravioli-artigen Dinge. Und man kann ja auch, alle 4 Stunden hält der Zug ein bisschen länger, weil dann ist nämlich Lokwechsel. Also es gibt immer so Bezirksgrenzen sozusagen. Und eine Lok ist immer so für einen Eisenbahnbezirk zuständig und muss dann abgekoppelt werden. Und dann kommt eine neue Lok dran. Mhm. Und dann hält, also man kriegt dann auch so einen Fahrplan, dann hält dieser Zug einen Tacken länger, dann lässt einen Nadeshda auch raus, bleibt an der Tür stehen und guckt, wo die ganzen Schäfchen sind. Und dann geht man meistens entweder zum Kiosk, und das haben eigentlich die meisten Mitreisenden gemacht, vor allem natürlich auch die Marinejungs. Die haben sich dann so Schnellnudeln, Ramen-Dinger, Cup-Nudeln oder sowas besorgt und haben sich dann einfach heiß Wasser aus dem Samovar draufgekippt. Das war so deren Ernährung. Oder du bist halt irgendwie für eine Cola oder weiß nicht, gibt halt Kekse, so Snack-Kiosk. Es gibt dann natürlich aber auch, und das ist dann immer das Tollste, es gibt dann auch manchmal so Babuschkas, die da stehen. Also so ältere Omis, wie du sie dir vorstellst, russische Oma, buntes Kopftuch, so, ne? Mhm. Und die verkaufen dann so Schmalzkrapfen oder Pelmeni oder irgendwas Selbstgemachtes oder geräucherte Fische auch mal. Die kann man dann auch kaufen. Dann freut sich die Oma auch, das ist total gut. Und die kann man dann eben auch, da kann man sich auch gut von ernähren. Mhm. Also das klappt auch ganz wunderbar. Und ansonsten bin ich halt immer rausgesprungen, habe geguckt, wo ich gerade so bin, wie es hier gerade so aussieht. Und man fährt halt wirklich, also diese Orte, hat man das Gefühl, die sind halt wirklich so ein Alibi, dass man da überhaupt einen Grund hat, einen Bahnhof mal wieder hinzubauen. Also es sind Ich bin mir nicht ganz sicher, wovon diese Leute dort leben, die da leben. Das sind halt hauptsächlich kleine Holzhäuser.
Ja.
Und also wirklich so winzigst, ja. Und maximal steht da ein Plattenbau aus den 60ern. Mhm. Maximal, ja. Aber neuere Entwicklung findet da wirklich kaum statt. Also wenn du da so eine Großstadt hast, wie Cheetah oder sowas, ist es sehr überschaubar. Und dann hast du dann vielleicht auch mal irgendwie so eine Kirche mit so ein paar Goldkuppeln oder so. Aber normalerweise ist das halt echt Pampa. Und
wobei ich mich das auch in der deutschen Pampa schon oft frage, so was macht ihr hier?
Ja, gerade so diese Bahnstrecken,
ja.
Einsäumungspampa, ne? Mhm. Ja. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ziemlich viel einfach Holzwirtschaft ist, weil das ist im Prinzip, wovon Sibirien lebt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Bergbau. Da gibt es wohl hier und dort mal ein paar Minen, wo irgendwas abgebaut wird. Aber viel mehr kann da nicht sein. Ne? Und dann betreibt vielleicht noch einer einen Kiosk und dann war es das.
Mhm.
Ja, so ungefähr. Also das sind winzigste Dörfchen und meistens das Größte dann echt schon der Bahnhof. Und dahinter geht es dann halt echt bretterbudenmäßig weiter. Ja, und so tuckert man halt so vor die Lande, durch die Lande und vor sich hin. Und an den Bahnhöfen ist dann lustigerweise auch meistens die Moskau-Zeit angeschrieben, weil man fährt ja, das ist ja immer ein bisschen verwirrend, zwischen Wladiwostok und Moskau sind ja irgendwie 7 Zeitzonen. Und da musst du dann immer gucken, wo ist der Zug gerade, in welcher Zeitzone.
Ich dachte, die hätten nur noch eine Zeitzone, die Russen.
Nee. Du musst dann immer gucken, musst dann immer umstellen. Oh, und an den Bahnhöfen ist dann auch meistens Lokalzeit und Moskauzeit. Und ist dann immer so ein bisschen kompliziert. Also mein iPhone hat das interessanterweise tatsächlich sehr gut bewältigt.
Mhm.
Das heißt, es hat sich immer brav automatisch umgeschaltet, obwohl es eigentlich fast nie irgendeine Art von Netz hatte. Aber das hat es dann irgendwie hingekriegt und da konnte man dann immer ungefähr sehen, ah, wir sind wieder eine Zeitzone weiter. Und so tuckerten wir bis Ulan-Ude vor uns hin.
Warum musstet ihr da umsteigen? Ich hätte gedacht, dass sie durchfährt.
Die fährt auch durch. Wir haben allerdings noch einen zweiten Zug genommen. Es gibt nämlich auch Luxuszüge, die dort gechartert werden und fahren. Und uns hat man dann noch eine weitere Nacht in einem Luxuszug gegönnt.
Ach, das ist dann wahrscheinlich auch das, wenn man, ich habe vor Jahren schon mal geguckt, mit der Transsib zu fahren. Mhm. Und da gibt's halt richtig saumäßig teure Reisen, also die mehrere tausend Euro kosten. Das ist dann wahrscheinlich so ein Luxusding.
Genau.
Ah, okay.
Also das sind alte Staatswaggons im Prinzip. So, damit wurden dann immer so die Regierungsoberhäupter herumtransportiert und tun sie auch immer noch. Die stehen aber rum. Und das Schöne ist, man kann die chartern. Und das macht der Reiseveranstalter, also Lernidee, chartert die Dinger.
Mhm.
Und wir sind dann umgestiegen, weil in Ulan-Ude wird die transsibirische Eisenbahn von der transmongolischen Eisenbahn gekreuzt.
Mhm.
Das heißt, die Leute, dieser Zug, der da kam, die Leute sind in Peking eingestiegen, sind durch China gefahren, sind durch die Mongolei gefahren und kamen dann in Ulan-Ude an.
Mhm.
Und das Schöne an diesem Zug ist eben, erstens, er ist natürlich wunderhübsch, ja, das ist ein ganz, ganz toller Zug, also ein richtiger schöner Luxuszug, so Orient Express-Style halt, ja, wenn man sowas mag, ist halt toll.
Sind da auch alle super angezogen und so, oder?
Also es ist schon so ein bisschen Kreuzfahrt-Flair, muss man sagen, ja, doch. Und diese Gäste sind auch sehr international, also obwohl es ein deutscher Reiseveranstalter ist, die verkaufen sehr international, also auch nach Amerika, nach Australien und so. Und da sitzen dann auch so elderly ladies aus Amerika und so drin. Und
da schlägt dann auch nicht der Backpacker auf?
Oder? Nee, um Himmels Willen.
Okay.
Und wir sind damit weitergefahren. Aber erstmal muss ich eigentlich Ulan-Ude, weil diese Stadt hat mich total überrascht. Also ich war ja auch mit Barbara unterwegs, mit der ich schon öfter unterwegs war. Lustigerweise immer dort, wo es recht gut zu trinken gab. Und wir beiden sind zwei begeisterte Alkoholkonsumenten vor dem Herren, was einheimische Gesöffe angeht.
Mhm.
Eines Nachts auf diesem Mekong-Dingsi haben wir halt eben gesagt, hier Felix, wir wollen mal Transsib fahren, aber mehr so hintenrum. Und deswegen haben wir das zusammen ausgemacht. Und wir beide haben unser Herz für Buryatien entdeckt.
Für was?
Man muss, für Burjatien. Man muss es wirklich so sagen. Also wir haben seitdem irgendwie den Traum, wir möchten einmal durch Burjatien fahren.
Ach, das ist ein Ort. Ja. Ich dachte ein Getränk, aber okay.
Genau. Ja. Mhm. Oh Mann, ich habe ja noch was total anderes verpasst, weil es gibt nämlich in der Nähe von Khabarovsk gibt es nämlich mehrere autonome Teilrepubliken und sowas, so ganz exotische Dinge, von denen noch nie irgendein Mensch irgendwas gehört hat. Es gibt zum Beispiel in Khabarovsk auf der anderen Seite des Amur, wenn man über die Brücke fährt, muss man nochmal so ein bisschen nach rechts gucken, da sieht man die autonome jüdische Republik.
Was?
Richtig. Also das ist auch, das hast du noch nie von gehört.
Nee.
Ich auch noch nicht.
Mir ging es ja schon komisch, als ich das erste Mal von Transnistrien gehört habe, aber das ist ja...
Ja, nee, das wird immer komischer.
Jüdische autonome Oblast.
Die jüdische autonome Oblast bei Khabarovsk
ist ja irre.
Wurde mal als stalinistisches Zion gegründet, bevor irgendwann Stalin dann mal auf die Idee kam, vielleicht lieber alles zu säubern gleich. Aber tatsächlich gab es diese Idee von wegen, liebe russische Juden, wandert nicht nach Palästina oder irgendwo anders hin aus, wo der Feind sitzt und so und der Kapitalismus, bleibt doch bei uns und macht irgendwie, sucht eine New Frontier im schönen Sibirien.
Ist ja ein Ding.
Da gab es dann auch mal ein bisschen so eine Hurra- und Aufbruchszeit, die währte allerdings nicht sonderlich lang, nachdem nämlich die ersten Leute dorthin gesiedelt sind und festgestellt habe, wie scheiße es in Sibirien eigentlich ist. Vor allem das Wetter und überhaupt alles. Also
vor allem, wenn die Alternative Israel heißt, dann
ist das Wetter echt mal schöner.
Oh Mann.
Genau. Und insofern, also sie haben irgendwann mal, glaube ich, einen Anteil an jüdischstämmigen Bürgern dort von ungefähr 20%. Das war dann so das Höchste, was sie erreicht haben.
Ja, ich sehe gerade, 1939 waren es 16,2%.
Ja, das war dann schon echt mal auf dem Peak, ne?
Ja, mittlerweile sind es noch 0,9%.
Ja, genau. Es gibt allerdings dort immer noch so ein bisschen so eine jiddische Zeitung und sowas, ja. Aber im Großen und Ganzen ging dieses Experiment des stalinistischen Zion mal grob in die Binsen.
Ist ja irre.
Ja, genau. Da gibt's nämlich echt Dinge, die kennt keiner. Und Burjatien ist auch sowas. Burjatien, die autonome Republik Burjatien, ist nämlich eine buddhistische Teilrepublik. Es gibt dort nämlich einen ziemlich großen Anteil an mongolischstämmigen Einwohnern. Und diese Burjaten, wie die heißen. Dieser Volksstamm ist eben buddhistischen Glaubens. Und man sieht das auch, wenn man durch die Gegend dort läuft. Also so, ich glaube, jeder Fünfte ungefähr sieht halt sehr mongolisch aus. Also man sieht das den Leuten einfach an, ja? Weil sonst laufen halt lauter so blonde Russen rum. Und dieses Ulan-Ude ist auch eine recht neue Stadt, aber irgendwie gefiel die uns total gut. Erstens mal, wir hatten die beste Führerin ever. Mhm. Die sprach ein so dermaßen gutes Deutsch, ja, dass wir alle gefragt haben, sie haben schon irgendwie mal in Deutschland studiert oder so, ne? Und sie so, nö, ich habe das alles hier an der Uni in Ulan-Ude gelernt.
So einen Typen habe ich in Athen auch kennengelernt.
Krass, ne?
Hey, Deutschland, ja doch, 2 Monate war ich mal da vor 30 Jahren, als ich studiert habe. ja. Genau. So, manchmal trifft man so Leute, das ist echt einfach faszinierend.
Das ist der Hammer. Und sie hat dann erzählt, so, also sie hatte dann auch irgendwann mal, wollte sie unbedingt nach Deutschland. Und sie hat sich immer von Leuten, hat sie mal Visitenkarten bekommen, so von wegen, ja, wenn Sie mal in Deutschland sind, gucken Sie bei uns vorbei und so, ne? Und das war dann, glaube ich, 2007 oder so. Und da hat sie dann zu ihrem Mitstadtführer, der die Franzosen übernimmt, hat sie dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier ganz viele Visitenkarten und so und ich frage die jetzt alle mal an, ob ich kommen darf, weil ich will mal nach Deutschland. Und dann meinte er so, ja, das habe ich bei meinen Franzosen auch schon probiert, kannst du klicken. Ne?
Ja.
So, und dann meinte sie, nee, die Deutschen waren alle total nett. Und dann war sie irgendwie in Berlin, dann war sie in Wuppertal. Aha. Und so und hat immer bei den Leuten irgendwo im Gästezimmer gepennt und war total beglückt von ihrem Deutschlandaufenthalt.
Damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Dass,
ja, ich auch nicht. Nee, also wir waren alle echt ein bisschen baff so. Aber anscheinend sind unsere Mitbürger nicht so schlimm, wie wir sie irgendwie immer im Kopf haben.
Mhm.
Ja, und Ulan-Ude hat die östlichste Oper.
Mhm.
Deswegen, also sie begreifen sich auch schon so ein bisschen so als Kultur- und Bildungsstadt. Das ist ganz lustig, weil man das von Ulan-Ude jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Es ist jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig schöne Stadt, aber sie hat total ihre hübschen Ecken, hat auch ganz viele so kleine Holzhäuschen, Viertel, hat eine sehr schöne Kathedrale, sibirischer Barock, auch da lernt man wieder was Neues. Und Dann gibt es eine Einkaufszone.
Ah, jetzt habe ich's. Ulan-Ude ist die Hauptstadt von Buryatien.
Richtig.
Jetzt habe ich's. Okay, jetzt habe ich's kapiert.
Und die ist auch schon ein bisschen älter. Also die ist schon im 17. Jahrhundert gegründet worden. Und zwar ursprünglich, weil dort Kosaken gelagert haben. Und Kosaken waren ja so ein bisschen die Fremdenlegion der Russen, die Freelancer. Jo, und da gibt es halt auch lauter so kleine Händlerhäuschen. Und also so diese Fußgängerzone, das sind lauter so zweistöckige Häuschen. Und das sind dann teilweise so, man sieht halt, die sind irgendwie im 18. Jahrhundert gebaut worden. Das ist hier alles ein bisschen älter. So. Und dann gibt es dann auch so Häuser, die sind, wo man denken würde, es ist so Schleswig-Holsteiner Barock mit so roten Ziegeln. Und dann hat dann unsere Führerin erklärt, ja, und hier haben die Rosenbaums gewohnt und da so die Silbersteins und so. Und das waren alles Teehändler. Also das war so ein Eck, weil sich dort diese beiden Handelsrouten, auch diese beiden Eisenbahnrouten, die halt vorher schon Handelsstraßen waren einfach, weil sich die dort gekreuzt haben, gab es einen recht schwungvollen Handel so mit Tee und allen möglichen anderen Dingen, die man so sich aus China und dann nach Europa und nach Russland vertickt hat. Und deswegen haben sich dort ziemlich viele Händler, die meisten hatten irgendwie so ansatzweise deutsch-jiddische Namen, haben sich dort niedergelassen, haben sich sehr hübsche Häuschen gebaut und das ist dann heute so die Einkaufszone von Ulan-Ude. Mhm. Es gibt dann eben diese Oper, davor gibt es einen Musikbrunnen mit einem Wasserspiel, ist alles ganz entzückend und es gibt den größten Lenin-Kopf der Welt.
Ui.
Der steht so auf dem Zentralplatz. Und das sollte irgendwann mal ein kompletter Bronze-Lenin werden. Allerdings hat es dann irgendwie mit der Statik und so, es hat dann alles nicht geklappt und dann ging irgendwie sowieso die Bronze aus und irgendwie ging sich das also mit diesem Komplett-Lenin nicht aus. Ne? Dann haben sie diesen sollte irgendwo hin und dann wollten sie ihn nicht mehr und so weiter. Es gab dann ziemlich viel Hickhack und irgendwie landete der dann in Ulan-Ude und wurde dort aufgestellt und ist jetzt halt irgendwie der größte Lenin-Kopf ever. Ich glaube, der zweitgrößte war in Chemnitz oder so. Das ist irgendwie ganz, ganz wirr. Das ist so Ulan-Ude.
Wie lange warst du da?
Städtchen. Wir hatten da so eine Stadtführung und haben so ein bisschen umgeguckt und haben so noch die Kathedrale angeschaut.
Kurz raus aus dem Zug und wieder rein in den Zug sozusagen.
So ein gemütlicher Stadtbummel, Zwischenstopp. Also da war ich leider nicht lange und deswegen habe ich ja dann eben auch mit Barbara beschlossen, wir müssen uns dieses Buryatien mal angucken, weil allein Ulan-Ude ist allein durch seine Geschichte. Das Komische ist, diese ganzen Dinge stehen ja nicht mal gescheit, weil ich habe das alles gegoogelt und wollte das rausfinden. Das steht nirgends in diesem Internet. Ja, da gibt es keine Infos drüber. Und auch über Buryatien, das ist also touristisch anscheinend eines der unerschlossensten Ecken, die man so fahren kann. Ich war ja mal in der Nähe in Manjuli, das habe ich ja, glaube ich, in meiner ersten Sendung damals erzählt. Das ist ja genau so eine Ecke. Ja. Das ist auch gar nicht weit übrigens. Wir sind knapp 100 Kilometer. Konnte man fast drüber winken. Und das ist so, da müssen wir unbedingt nochmal hin, weil ich glaube, die Landschaft ist auch ganz wunderschön. Nur find mal jemanden, der das sponsert. Wer soll denn daran Interesse haben? Ja, da gibt es kein Tourismus, keine Reiseveranstalter. Und ich kann ja wohl schlecht das buryatische Fremdenverkehrsamt in Ulan-Ude antelefonieren.
Wie ist es mit deinem Arbeitgeber, der FAZ? Oder vielleicht irgendwie sowas wie die Geo oder so?
Ja, vielleicht am ehesten noch. Aber wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie mal zusammenkriegen. Also wir werden das mal recherchieren oder ich muss das halt echt mal privat machen. Weil
Crowdfunding.
So sau interessant, ja.
Frau Dina verreist als Crowdfunding. Frau Dina verreist nach Buryatien. Mal gucken, wie viel Kohle zusammenkommt. Ja.
Da werden wir uns mal irgendwie diese nette Guide-Frau schnappen und sagen, okay, jetzt fahren wir halt mal fünf Tage hier durch die Gegend. Ja. Also so
teuer kann das doch auch eigentlich gar nicht sein, schätze ich mal. Also die andere An- und Abreise dürfte viel Geld kosten.
Ja, du musst halt hinfliegen, aber ich glaube, Ulan-Ude hat durchaus einen Flughafen. Also man kommt da hin. Und von dort halt irgendwie gucken, dass man Auto mal gucken.
Jetzt sagtest du vorhin, sie hätten euch noch eine Nacht im Luxuszug gegönnt.
Genau.
Wo bist du denn dann noch überhaupt hingefahren? Ich dachte, du wärst dann bis Moskau durch.
Nee, bin ich ja leider nicht. Also wir haben ja nur das hintere Drittel gemacht, weil den Rest macht ja jeder.
Ah ja,
Genau. Also das ist ja dann die populäre Strecke und das sind dann auch die Westler und so. Das ist ja nicht interessant.
Verstehe.
So, also wir wollten ja extra die Strecke machen, die sonst keiner macht.
Mhm.
Und das Schöne an diesem Charterzug ist, also wir sind da empfangen worden, haben erstmal Wodka und Kaviar-Probe gemacht. Es gibt übrigens so geilen Wodka. Es gibt Pinienkern-Wodka.
Wow.
Der Hammer. Du willst Pinienkern-Wodka probieren. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den irgendwo an. Also ich habe ihn nicht geschafft zu besorgen. Am letzten Abend habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, kriegst am Flughafen eh, kriegst am Flughafen aber nix. Insofern habe ich jetzt immer noch keinen Pinienkern-Wodka, aber der ist geil. Ist richtig, richtig gut. So, und dort wurden wir dann also auch nach allen Finessen bekocht. Es gibt auch Frühstücksbuffet und alles. Also richtig Luxuszug. Und wir konnten endlich, das erste, was wir gemacht haben, war erstmal zu duschen. So nach 3 Tagen.
Mhm.
Und
ich finde es ja auch so interessant, wie man seine hygienischen Standards senkt.
Total.
Sobald es halt nötig ist.
Ja,
habe ich völlig. Auf dem Festival gemerkt dieses Jahr. Ja, dass ich auch, genau. Ach komm, einmal waschen. Schrittwaschen reicht.
Schrittwaschen reicht, ja, hast dann halt deine Feuchttücher oder irgendwas.
Ja, genau.
Das habe ich in der Wüste genauso gemacht. Ja. Und dieser Zug fährt dann, also wir sind dann über Nacht, waren wir dann in diesem Zug, es war total entspannt, haben abends noch so ein bisschen Zimmerparty gemacht, einen unserer 150 Goodie-Wodka-Fläschchen, also kriegst ja alle 3 Meter kriegst du ja irgendwo einen Wodka hingestellt.
Mhm.
Ein bisschen Wodka getrunken, selig gepennt und am nächsten Morgen konnte man dann schon so langsam den Baikalsee erahnen. Und das Schöne an diesem Zug ist, es gibt eine alte Baikalstrecke. Das ist eine eingleisige Strecke. Da fährt die normale Transit nicht,
mhm.
Sondern da fahren nur noch so ein paar Lokal- und Vorortzüglein ab und zu, alle heiligen Zeiten. Es gibt eine Dampflok, die da fährt. Und es gibt eben, du kannst eben die Streckengenehmigung bekommen, wenn du diesen Zug charterst. Also dieser Zarengold-Sonderluxuszug fährt da eben auch.
Mhm.
Und die Strecke ist halt landschaftlich richtig spektakulär. Das Schöne ist, die halten dann auch mal an und dann darfst du vorne auf die Lok, weil die hat rechts und links, hat die so einen kleinen Balkon. Ist halt eine alte Lok. Also so eine etwas ältere Lok.
Mhm.
Und dann kann man auch mal ein Stück einfach auf der Lok mitfahren und sieht dann noch mal mehr. Und das gibt halt, es ist halt richtig spektakulär. Es ist halt wie so Gardaseelandschaft.
Ja. Oh, schön.
Es ist wirklich schön. Also hügelig und du fährst dann durch ganz, also dauernd einen Tunnel, permanent Tunnel. Und unten am Ufer sitzen dann so Leute, also da gibt es ganz viele so Camper auch, die sich da einfach mit der Angel und mit Zelt und die pennen da oder frühstücken mit ihren Kinderchen und es ist auch so ein bisschen belebt, das Ufer. Ist aber ansonsten sehr wild und also der See ist halt wirklich toll und der ist riesig. Also es ist einer der größten und vor allem auch einer der tiefsten Seen der Welt.
Mhm.
Und ich glaube nur der Tanganyika ist tiefer. So. Es gibt auch ein Baikal-See-Museum, da waren wir dann auch und haben gelernt, welche Fische es dort gibt und so und welche Robben. Und also es gibt dort Robben. Und im Winter, also der See ist richtig tief, weil das ist nämlich, die indische Platte kommt so von unten und die hat sich dann so in die asiatische Platte reingeschoben.
Mhm.
Ne? Und diese Spalte dazwischen, das ist der Baikal-See. Also es ist wirklich 2 Kontinentalplatten, die sich dort treffen.
Geil.
So tief ist dieser See.
Ich empfehle an der Stelle übrigens, wer es sich irgendwo besorgen kann, die Ballade vom Baikalsee von Klaus Bettnarz, der ehemalige Monitor-Moderator, der hat eine Doku-Reihe gemacht über den Baikalsee. Also der hat sich da irgendwie in diese Gegend völlig verliebt und ist da ewig rumgerannt und hat gefilmt und so.
Das ist auch kein Wunder, das ist wunderschön dort. Also die Landschaft ist zum Niederknien. Da sind wir dann auch, also nach dieser Luxuszug hält dann auch irgendwann dort, nach dieser alten Strecke, die wir dann auch gefahren sind und die halt wirklich, wirklich toll ist. Und dann sind wir eben mit der Fähre über den See, haben uns dort in so ein kleines altmodisches Hotelchen eingebucht und dann sind wir so ein bisschen noch durch die Landschaften. Dort gibt es dann auch weniger Mücken. Das ist ja, das heißt, man kann dort in Ruhe wandern. Es gibt dann so einen kleinen Sessellift, der den Hang raufführt. Es gibt dann auch so einen kleinen Skihang. So in diesem, es war allerdings voller Chinesen, mehr so. Und ja, wir sind dann da so rumgewandert ein bisschen, Hügelchen hoch. Und es gibt dann auch richtig so ein Seeufer, an dem man entlang flanieren kann, mit sehr viel Fischständen. Alle 3 Meter kann man irgendwo Fisch kaufen. Es gibt so Märktchen, so einen kleinen Fisch- und Souvenirmarkt, da waren wir. Da kann man zum Beispiel auch, da gibt es noch so Bernsteinschmuck und so See. Also in diesem See gibt es halt unglaublich viele Halbedelsteine auch. Und die machen dann ganz wirklich, wirklich hübschen Schmuck aus diesen Steinen. Ich mindestens eine Kette oder eine Kette für die Frau gekauft, weil das Zeug halt echt schön ist. Und überall kann man dann so getrocknete, so aufgeklappte Fische, die werden dann so geräuchert. Und ja, also es ist so ein recht angenehmes, so ein bisschen so ein Seeurlaubsflair. Also da fährt auch der Roller hin und erholt sich so ein bisschen und gibt es dann auch ein bisschen einheimische Hotels. Das ist alles sehr, sehr, sehr entspannt. Und am Abend waren wir dann noch auf dem Grillplatz, der ein bisschen anders aussieht als deutsche Grillplätze. Es gibt nämlich so kleine Holzhütchen und da kann man dann ja, diverse Fische und so weiter dann auf seinen Grill knallen und ja, sich da Wodka auf den Tisch stellen und es sich gut gehen lassen. Mhm. Und wir haben darauf bestanden, wir wollten im Baikalsee baden, weil wir haben nämlich auch, also wir haben so dieses Badeding, die Barbara, Felix, ich, und wir waren ja auch schon im Mekong schwimmen und das hatten wir irgendwie, Amur hat leider nicht hingehauen, aus logistischen Gründen. Deswegen haben wir gesagt, ja gut, dann baden wir halt im Baikalsee. Und es war draußen relativ warm, also es war noch so 25 Grad. Und dieser See ist so arschkalt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Also wir sind Badeanzug an. Es war schon Abend, das war nicht mehr ganz so warm, vielleicht noch so 23 Grad. Und dann da rein und dieser See hat irgendwie, also deutlich im einstelligen Bereich. Also es ist wirklich, du denkst so, das Ufer, das muss aufgewärmt sein, weil hier scheint seit Tagen die Sonne. Nein. Der See ist so unglaublich tief. Das ist halt wirklich so ein Gebirgsspaltensee. Ja? Mhm. Du gehst rein, es sind halt irgendwie 5 Grad und dir friert alles ab. Aber wir haben es gesagt, wir müssen das einmal machen. Gott. Dann haben wir uns bis zum Kinn eingetunkt, boah, weil wir harte Menschen sind, haben ein Foto für Facebook gemacht. Und
ja, nicht mal das hätte ich ertragen. Ja. Ja.
Nee, das, wir sind hart, wir machen das. Genau. Ja, ging es dann auch schon zur letzten Station unserer wunderbaren Reise. Nicht weit vom Baikalsee liegt nämlich auch die schöne Stadt Irkutsk.
Irkutsk.
Richtig. Irkutsk, da muss man, also das ist so, Irkutsk liegt an der Angara, das ist so dieser Abfluss des Baikalsees. Mhm. Und also ein kleines Stückchen vom See weg halt. Und Irkutsk hat auch einen wunderhübschen Bahnhof und Irkutsk hat ein paar schöne Dinge, die man sich anschauen kann. Wir sind dann so durch die Stadt marschiert, es war leider recht kühl, deswegen war das dann nicht so ganz gemütlich, aber es gibt dort auch ein paar schöne Kirchen. Es gibt so, wir standen dann auch und haben uns dann angeguckt, wie die Schülerchen am Kriegerdenkmal Parade gehalten haben. Also es ist irgendwie schon noch so ein bisschen eine andere Kultur als bei uns. Ja. Mhm. Also da gibt es dann so Schüler, die ziehen dann so Uniformen an und dann marschieren sie irgendwie, also wirklich marschieren so mit Beinen richtig hoch und so, ja, und Arme zack und Gleichschnitt nah. Arsch. Wie auf dem Exerzierplatz ziehen die dann irgendwie los, marschieren zum Kriegerdenkmal, machen Wachablösung und dann stehen die da irgendwie für eine halbe Stunde stramm, ja, bis die nächsten Schülerchen kommen. So,
sowas ähnliches habe ich auch in Athen gesehen und habe auch gedacht, eigentlich sind wir Deutschen die nicht normal sind, weil dieses ganze Militärgehabe, das gibt es in allen möglichen Ländern.
Ja, ne? Ja, und die standen dann da so und man, dann kamen lauter so Leute und haben sich fotografiert und so und haben keine Miene verzogen. Es war irgendwie sehr strange. Aber gut, vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie als Kind schon so unglaublich gut erzogen sind. Hm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie ein gut erzogenes Land, so im Großen und Ganzen. Wenn es jetzt keine größeren Alkoholgelage gibt. Ja, Irkutsk ist so die Hauptstadt von Ostsibirien, genau. Mhm. Und dort haben wir uns etwas angeguckt, und zwar das Dekabristenmuseum. Das ist vermutlich auch etwas, was dir nicht, also was eigentlich mir auch nicht wirklich bekannt war.
Ich überlege die ganze Zeit, was das bedeuten könnte, aber dicker
Bissen. Also es kommt von Dezember.
Ah, okay.
Weil nämlich es gab in einem Dezember, und zwar im Dezember 1825 gab es einen Aufstand. Es gab nämlich ein etwas Gewirr um einen neuen Zar, wer denn jetzt eigentlich, welcher dieser Zarensöhne jetzt der neue Zar wird und so weiter. Und dann musste natürlich der Adel dann irgendwie eingeschworen werden auf diesen neuen Zaren. Und dann gab es eben ein Rudel Adeliger, die hatten so seltsame soziale und aufklärerische Ideen und so, meinten so, nee, also das mit der Leibeigenschaft ist nicht so geil und diese ganze Autokratie und so, das ist irgendwie nicht so cool. Mhm. Zensur wollen wir eigentlich auch nicht, wir wollen eigentlich einen aufgeklärten Staat haben. Die haben dann eben diese, die haben das dann verweigert und haben sich eben dem nicht untergeordnet. Und die wurden dann allerdings ziemlich schnell niedergeschlagen. Mhm. Die Anführer, die Hauptanführer, die wurden hingerichtet. Mhm. Und die ganzen niederen Chargen wurden nach Sibirien verbannt.
Ah.
Und in Irkutsk landete dann irgendwann mal die Herren, wie heißen sie, Trubezkoi und Volkonski, genau. Mhm. Und also das alte Haus von den Volkonskis, das kann man besichtigen, das ist also so noch alt eingerichtet und das ist ein bisschen Info über diese Dekabristen. Und vor allem auch diese Frau, die Maria Nikolajewna Volkonskaya, die hat dort für ziemlich viel Furore gesorgt. Weil erstens war sie eine von den wenigen Adelsfrauen, also die wurden vor die Wahl gestellt, entweder ihr lasst euch jetzt von euren Männern scheiden und so und bleibt hier in Russland und habt ein cooles Leben, oder ihr geht mit nach Sibirien, alle Privilegien werden euch aberkannt, ihr seid Leibeigene, so. Mhm. Also die Wahl habt ihr. Und diese Maria Nikolajewna Volkonskaya hat gesagt, ja, hier am Arsch, ich gehe mit meinem Mann mit, was soll denn das?
Cool.
Musste ihr Kind bei Verwandten lassen. So, und dann ist sie da mitgegangen. Und dann sind diese Volkonskis, sind dann halt so ein bisschen durch die Gegend geschoben worden und irgendwann landeten sie in Irkutsk. Und man hat dann festgestellt, das Problem in Russland ist ja immer, wie Leute dazu, diesen fernen Osten und dieses Ostsibirien zu besiedeln, weil da will ja keine Sau hin.
Mhm.
Allerdings brauchen wir dort halt Bergleute und wir brauchen Leute, die dort wohnen und so weiter. So. Und diese Adeligen, die eben da aus Moskau verbannt wurden, haben sich als nicht unwesentlicher lokaler Wirtschafts- und Bildungsfaktor herausgestellt. Und
na klar, weil die bringen ihr Kulturkapital mit.
Genau. Ja. Und Volkonski zum Beispiel hat sich dann irgendwie den Rest seiner Zeit damit befasst, Ackerbau zu studieren. Ja. Also der hat sich dann in die Agrarwissenschaften gestürzt, wie nichts Gutes. Und hat geguckt, was man eigentlich in diesem verdammten Sibirien irgendwie schadensfrei anbauen kann. Und hat dann halt die Leute angelernt und hat denen dann eben beigebracht und so. Und ähnlich eben die Frau Volkonskaya, die hatte dann ihren Salon und hat dann ihre Musik dort gespielt und hat sich auch sozial sehr engagiert, hat ein Waisenhaus gegründet und so weiter. Und also das waren einfach Leute, da hat man dann gemerkt, man hat eigentlich einen größeren Nutzen, wenn man die nicht als Leibeigene verbannt, sondern wenn man denen durchaus erlaubt, so ein bisschen ihren Stiefel zu machen, da so als Provinzadlige. Sie durften halt nicht zurückkehren. Aber dann saßen sie da in ihrem Häuschen und haben sich da halt um den Aufbau der Region gekümmert, was dann natürlich viel nützlicher war.
Mhm.
Jo, und sind aber auch bis heute irgendwie so ein bisschen Heldenfiguren, ja, weil so als Widerständler und dann selbst was aufbauen, so im Frontier Sibirien, ja, den Wilden Osten erobert. Und die Volkonskaya ist halt auch so eine von diesen, ja, von diesen Frauenfiguren, die halt so durchaus als besonders couragiert und so gelten und auch auch Dichter und Schriftsteller und so haben die immer wieder versucht, haben die immer wieder irgendwo eingebaut und so.
Tolstoi, Krieg und Frieden.
Genau, da sind auch so zwei Familien, die relativ ähnlich klingen. Ja, also die hatten natürlich auch entsprechend immer wieder die Kontakte zu Schriftstellern und so. Und ja, und diese Willen, das ist eben das Dekabristenmuseum, das kann man in Irkutsk sich anschauen. was sehr zu empfehlen ist. Also ihr Kurz hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Das klingt so ein bisschen am Arsch der Welt. Mhm. Und die Leute haben uns auch immer wieder begrüßt. Und dass sie sich in das wilde Sibirien trauen, um uns zu besuchen. Wieso? So, ganz nett hier. Ja, wir haben dann am Abend, waren wir dann, das ist eben auch was dieser Reiseveranstalter macht. Die suchen immer wieder Kontakt zu lokalen Menschen. Und es gibt dort eine ältere Dame, die als Zahnärztin gearbeitet hat und mittlerweile eine ziemlich beschissene Rente hat, wie alle Russen. Mhm. Und mit ihrem Sohn eben in so einer kleinen so einer Betriebswohnung lebt. Das ist auch so eine ganz interessante Wohneinheit dort. Und die macht Abendessen für Touristen. Also da kann man dann in die Wohnung gehen, kann dort mit ihr essen, kann sie Sachen fragen, wie sie so lebt und so. Und da gibt es eben zwei Familien, da haben wir beide besucht. Also einmal diese Zahnärztin, diese Pensionierte, die uns auch immer dann erzählt, ah, ihr wart auf der Transit, das ist total toll, da bin ich als Kind immer gefahren. Mhm. Und die haben eben in Irkutsk gelebt und die sind dann immer nach Sotschi gefahren, ja, um die Sommerferien dort zu verbringen. Und das waren 10 Tage.
Krass.
Die sind also dann umgestiegen und sind dann nochmal nach Süden runter.
Ja, wie lange dauert denn eigentlich die komplette Fahrt mit der Transsib? Das sind 10.000 Kilometer, das ist ja...
Ja, knapp 8.000 Apps. Also,
9.000 irgendwas, oder?
9.000 Apps, warte mal, ich muss mal hier mal...
Guck mal, Wikipedia fragen, 9.288 Kilometer.
Genau, ja, und dann kannst du ja, es gibt ja noch ganz viele so Stichlinien, die noch sonst wohin... Da gibt es ja dann noch diverse Seitenlinien, die du noch fahren kannst. Wenn du nach Sotschi willst, musst du halt auch mit so einer Seitenlinie noch fahren. Da musst du noch umsteigen und dann weiterfahren. Also die waren halt 10 Tage hin, 10 Tage zurück unterwegs. Und sie fand, haben sich nicht gelangweilt. Ich fand das als Kind total aufregend, da in einem Zug zu fahren und so. Da sind natürlich auch andere Kinder und die fahren alle in die Ferien und so. Und also die hatten dann auch total positive Erinnerungen daran, wie es dann war, tagelang in diesem Zug zu sitzen. Mhm. Also ja, und die Zugfahrten, also wenn man damals in den fernen Osten gezogen ist oder nach Sibirien, dann hast du halt irgendwie ein ganz, ganz verbilligtes Zugticket bekommen. Das ist auch heute noch so, du kannst von Vladivostok, wenn du da hinziehst oder so, dann kriegst du auch verbilligte Flugtickets, dass du zum Beispiel Verwandte in Moskau oder in St. Petersburg besuchen kannst, weil das Problem ist halt, Moskau und St. Petersburg, da wollen so alle hin. Mhm. Und der Rest des Landes, das steht halt so ein bisschen leer, ne?
Ja.
Und deswegen musst du halt ganz, also wird dann halt die Flugtickets und so, die werden dann halt subventioniert. Jo. Und am nächsten Morgen haben wir noch ein älteres Ehepaar in einer Datsche besucht. Das war auch sehr schön. Also die haben gesagt, so, Stadt, kein Bock mehr, wir haben unsere Datsche und da ziehen wir jetzt komplett hin. Haben die sehr traumhaft ausgebaut, sitzen da im Grünen in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Datschensiedlung und leben da jetzt so vor sich hin. Und haben so im Laufe der Zeit, also der Mann ist irgendwie Brunnenbauingenieur und sie war auch irgendwas total Qualifiziertes. Und dann haben sie da dieses Häuschen ausgebaut, bauen da ihre eigenen Sachen an, ihr eigenes Gemüse, Hühner, haben Ziegen, haben Kaninchen und sind halt so ein bisschen, versuchen so ein bisschen selbstversorgt zu machen. Und man hat es halt auch gemerkt, die haben total geil gekocht. Also sie haben uns Pfannkuchen gemacht und haben uns noch so kleine Törtchen gebacken und so. Also es sind halt, wenn du dort gut essen willst in Russland, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du auf Selbstversorgung umsteigst, weil sonst hast du ein Problem.
Ah.
Also was dort liegt, ist halt alles nicht gigantisch. Also wir sind in die Markthalle in Irkutsk, da liegen halt so, also du kriegst halt gute Schokolade, das ist das Interessante, immer noch. Also das finde ich total faszinierend. Die Schokolade ist echt gut in Russland. Und der Kaviar ist super und örtlich auch der Fisch. Aber so Fleisch und so, das ist echt ein bisschen schwierig. Und auch so Gemüse und so frische Sachen, das ist echt nicht so easy. Und du kommst halt dahin und dann hast du so eine Alu-Theke und dann liegen da so die kompletten Schweineköpfe so. Was ja eigentlich ganz gut ist, dass man so das komplette Tier verwendet, im Gegensatz zu uns. Wir schneiden ja nur so ein Filet und der Rest wird irgendwie, kommt in die Burger maximal. Aber also so die Nahrungsmittelqualität ist schon krass. Ja. Und die haben es halt so gemacht, ja, machen wir jetzt alles selbst.
Und von Irkutsk aus seid ihr dann nach Hause geflogen wieder oder wie?
Genau, da sind wir dann in Irkutsk sind wir ins Flugzeug gestiegen und dann sind wir wieder über Moskau nach Hause. Das war dann auch ein irgendwie ganz netter Abschluss so. Irkutsk ist schon ganz, ganz schön, die Metropole Ostsibiriens.
Jetzt ist so eine Reise, vor allen Dingen mit der Transsib, ziemlich teuer. Ich habe zwischenzeitlich mal geguckt, das kostet bei Lernidee dir zwischen 5.000 und 8.000 Euro, dieser Luxuszug.
Ja, das ist klar, das ist der Luxuszug. Da bist du 16 Tage im Luxuszug.
Würdest du das trotzdem empfehlen, obwohl es so teuer ist?
Ich glaube, das ist jetzt nichts für meine Altersgruppe. Das ist was für Leute, wo du sagst, so die Eltern wollen noch mal was richtig Tolles erleben, sind vielleicht nicht mehr ganz so super fit und abenteuerlustig, aber wollen noch mal was Krasses haben.
Ja.
Also so, eigentlich zum Kreuzfahrtpublikum. Allerdings finde ich den Zug sympathischer, weil du hast halt einfach nicht diese 8000 Leute, die von diesem Kahn in irgendeine kleine, arme, vollkommen überforderte Hafenstadt gekippt werden, sondern das sind halt irgendwie maximal 100, also 200 Leute, die halt irgendwie auf Ulan-Ude losgelassen werden. Und die machen natürlich dann auch ihr Ausflugsprogramm und so und Stadtführungen und Kram. Aber es ist halt irgendwie, finde ich, so Kreuzfahrt für die etwas Verwegeneren. Aber trotzdem eben risikofrei. Und ich würde sagen, so Elterngenerationen, also wenn die ein bisschen drauf sind, ein bisschen abenteuerlustig, finde ich es bestimmt super.
Nochmal die Lebensversicherung verjuxen.
Ja, aber ich meine, du kannst natürlich, wenn du jünger bist, jetzt so in meinem Alter würde ich sagen, hier ey, Vladivostok fliegen, ja, und dann Transsib-Linienzug mit Ding, ja, also da kann man sich dann halt schon irgendwie ein bisschen, muss nicht unbedingt Platz Kartni machen, aber wenn man sich irgendwie in so einem Abteil einmietet, das soll auch im Winter sehr, sehr schön sein, habe ich mir sagen lassen. Also wenn dann draußen alles verschneit ist und dann hast du halt schön Heizung, dann gehst du zu deinem Samovar, trinkst schön ein Teechen und guckst in die verschneite Taiga raus und so. Das muss auch ganz, ganz toll sein.
Weißt du, was das kostet?
Das weiß ich jetzt leider nicht. Das müsste ich eruieren, beziehungsweise ich habe irgendwo eine Mail, wo es drin steht. Aber das kann man eben auch. Also es machen auch die Lernidee-Jungs, die haben da auch so eine kleine Home- und Unterpage und bieten das auch an. Also das kann man auch über die machen und ist deutlich günstiger.
Andrea Diener, okay. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
Ist nicht tot.